Abschnitt 1 von Nocturno von Kurt Kluge, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Tagsüber hatte ein schwerer Sturm von Nordwesten her durchs Werratal geheult, das trockene Gezweig aus den Bäumen gerissen und den Märzstaub in langen Fahnen über die Landstraßen getrieben. Mit einsinkender Dämmerung begann es zu schneien, feuchter Schnee, der die Schutzscheiben im Wagen verklebte. 2 Stunden zu früh war es Nacht. Die weißen Lichtkegel der Laternen zitterten hilflos in einen Schneesturm hinein, der dem starken Wagen das geruhsame Hinrollen eines Handkarrens aufzwang. Das Fahrziel dieses Tages rückte in unendliche Ferne, lag plötzlich so weit hinter diesen ringsum in Schnee vergrabenen Hügeln, wie es dem Werratal unserer Urgroßväter entlegen war, die das Land noch maßen nach Fuß- und Pferdelängen. Aber da, dort, auch jenseits des Weges, blitzten jetzt Lampenlichter auf. Wenn der fauchende Wind das Schneegewölk für Augenblicke zerriss, ahnte das Auge die tröstlichen Schatten von Türmen, Dächern, eine Stadt. Wie sie heißt, das Straßenschild war mit Schnee verhüllt. Da stapft ein Mensch, vermummt, aber ein lebender Mensch. Ich beuge mich aus dem Wagen. Wo ist der Gasthof?
Gradaus, dann links, schreit der Mann durch den Schneesturm. In der Ecke am Ratsmarkt, der belgische Hof.
Also gradaus und dann links. Da ist ein freier Platz und das ansehnliche, zweistöckige Gebäude, dort muss der Gasthof sein. Im Schneegestöber ist sein Schild kaum zu erkennen. Ich lese Hof. Ja, belgischer Hof steht da angemalt. Hinter diesem fest verschlossenen großen Tor wartet ein Wirt auf seine Gäste. Das tief auf die Fensterrahmen herabgezogene Dach gewährt Schutz vor nassem Schnee, und die Kellerfenster wären nicht so schwer vergittert, wenn hinter ihnen kein Wein läge. Alle guten Geister loben den Herrn. Aber weder dieser gute Wunsch noch ungeduldiges Klingeln am Tor scheinen irgendwelchen Eindruck auf den belgischen Hof zu machen. »Pochen Sie an den Laden dort«, murmelt ein rund in Wolle gewickeltes Wesen aus dem Mantelkragen heraus und zeigt im Hineilen auf einen Fensterladen des Erdgeschosses. Mein Klopfen weckt wirklich diese schlummernde Gaststätte. Der Laden öffnete sich. Nach allerlei Hantierungen an den Vorhängen drinnen ging sogar das Fenster auf. Aber zu meinem Erstaunen wurde ich gefragt, was ich hier wolle. »Abendessen«, rief ich, und wischte mir ärgerlich den Schnee aus den Augen, »und ein Bett, wenn's sein kann.« Ich hatte mit dem Wirt des belgischen Hofes gesprochen, sein Gesicht jedoch nicht zu erkennen vermocht. Die Lampe im Zimmer überblendete ihn, und hier draußen auf dem Markt war Nacht und Schnee. »Was«, dachte ich, »was ist das für ein Gastwirt, der sein Haus verrammelt und späte Gäste anfährt, weil sie ihm die Ruhe stören?« »Ah, so einer. Das ist also mein Wirt in dieser Unwetternacht.« Ein altes, nein, ein uraltes Männlein hatte die ins Tor gefügte kleine Eingangstür geöffnet. Sein grauer Schoßrock, sein spärliches weißes Haar wehte im Wind. Solches Haar haben alte Männer immer getragen, aber solche Schoßröcke doch nur in einem längst vorm Krieg versunkenen Jahrzehnt. Der Alte trat beiseite, dass ich ins Haus konnte. Ohne weiter nach mir zu sehen, ließ er mich vorbei an sich. Ich war für ihn offenbar nicht ein nach Namen, Alter, Beruf und Geldbeutel bestimmter Einzelgast, sondern nur die vom Wirtshaus nun einmal leider unzertrennliche Gasterscheinung überhaupt. 85 Jahre kann man alt geworden sein, schien er beim Zuschließen der Tür zu denken, und das kommt immer noch irgendwo hergelaufen, bei Tage, bei Nacht. Als er aber nun den Riegel vorschob und nirgends ein Hausdiener auftauchte, erlaubte ich mir schließlich zu fragen, »Und mein Wagen?« »Der bleibt draußen.« Der Wirt stieß den zweiten Riegel vor.
Das Tor klemmt. Es ist seit Jahren nicht geöffnet. Der Herr nimmt nachher gütigst das Nötige für die Nacht selbst mit aufs Zimmer. Der Hausdiener kommt erst morgen früh wieder.« Beklommen suchte ich mit den Augen, das Hausinnere zu durchdringen, das nachtschwarz wie ein Bergwerk ins Ungewisse ging. »Bitte«, sprach der Wirt, öffnete die Flügeltür, und ich stand in einem spärlich erhellten, aber sehr geräumigen Speisesaal, dessen ausgewogene Maße sogleich eine behagliche und doch vornehm gedämpfte Stimmung gaben. Ich suchte mir einen Platz in der Nähe des weißen Kachelofens, musterte die schweren, doppelten Fenstervorhänge, das lederbezogene Stuhlwerk. An der Wand hing ein Ölbild, der blinde König von Hannover. Auf der Weinkarte las ich in goldgeprägten Buchstaben »Traugott Steinmann, Hoftritteur«. »Traugott Steinmann«, ich sah mich nach ihm um. Der alte Herr hatte über einem Stehpult die Lampe eingeschaltet und schrieb. Er drehte mir den Rücken zu und schrieb. Ich besah seufzend den blinden König. Der fing wenigstens nicht auch noch an zu schreiben. Kein Ton als das Kratzen der Stahlfeder. Ja, ich war hier wohl der einzige Gast. Vielleicht weilten in dieser winterirren Märznacht überhaupt nur zwei lebende Wesen in diesem großen Hause, der Hoftritteur Steinmann und ich. Da kam er mit seinen kleinen, ebenmäßigen Altersschrittchen heran. Sieh da, die Speisekarte. Das Diner hatte der Wirt geschrieben auf einen feinen Elfenbeinkarton. Ich las und wollte sagen, sehr einverstanden, aber Herr Steinmann war schon gleich einem aufgezogenen Spielzeug mit gravitätisch unbewegtem Oberkörper ans andere Ende des Speisesaals gewandelt und schloss mit einem mächtigen Schlüsselbund Wandschränke auf, holte hier Teller, dort Besteck, da Gläser heraus, wischte sie, ohne von seinem Gast irgend weitere Kenntnis zu nehmen, mit einem Tuch ab. Der Gedanke überfiel mich, seit langer Zeit bin ich vielleicht der erste Gast. Und was um mich vorgeht, ist nicht weniger als das Ingangsetzen eines seit Monaten oder, mein Gott, seit Jahren schlummernden Hauswesens. Herr Steinmann hatte inzwischen den Saal verlassen. Jetzt bereitete der Hoftritteur das Diner, sagte ich mir. In einer riesigen, leeren, geschwärzten Gasthofküche steht er gebückt über einem einzigen Herdflämmchen und kocht. Gern wäre ich auch gegangen, auf mein Zimmer hätte mich erfrischt. Wie sollte ich das wagen? Ich kannte nicht Weg und Steg in diesem nächtlichen Haus, nicht einmal meine Stube. Aber draußen heulte, polterte der Sturm, hier drinnen war's warm. Und da kam der Wirt ja schon wieder. Er hatte mich nicht vergessen. In einem altmodisch geflochtenen Strohkörbchen brachte er Schwarzbrot. Er entnahm dem Wandschrank eine angebrochene Rotweinflasche. Ängstlich las ich das Schild. 1920. Ich atmete auf. Der blinde König konnte also nicht die erste Hälfte dieser Flasche getrunken haben. Nur der graue Schoßrock meines Wirtes und die alte Weise, den Gast bei seinem Eintritt zu erquicken, mit einem Stück Brot und einem Schluck Wein, dazu das dunkle, leere Gehäuse, hatten mich an gut dreiviertel Jahrhundert abgelebter Zeit irre gemacht. Ich lebte doch noch heute, aß von dem krümelig-kernigen Roggenbrot und nahm das Glas. Auf das Wohl des belgischen Hofes. Dieser Gruß fand die Billigung des Wirtes. Er nickte, trieb sein Wirtswesen emsig weiter, aber schien mich doch nicht mehr lediglich als eine zwar unanfechtbare, jedoch völlig unpersönliche Gasterscheinung zu nehmen. Herr Steinmann hielt mir das Anmeldeformular vor. »Bitte genau ausfüllen«, und fügte entschuldigend hinzu, »früher war es auch so«, nur dazwischen die letzten 30, 40 Jahre nahm man's lässlich. Ich schrieb in deutlichen Buchstaben, was die Polizei von mir wissen wollte. Der Wirt setzte die Brille auf und prüfte meine Angaben. Er nickte wieder, er lächelte sogar. »Gäste Ihres Berufes kommen nicht oft in diese Gegend. Aber ich habe schon einmal eine ganze Konferenz solcher Herren im belgischen Hof beherbergt, als sie hier das Grab der Unbekannten geöffnet haben. Im Jahre 82. Ich sollte auch mitkommen.« Er schüttelte den Kopf. Nach einem halben Jahrhundert noch rief jene Einladung die Missbilligung des Herrn Hofdirekteurs Steinmann wach. Etwas beklommen hatte ich angesichts solcher Zeitmaße den Brotteller zurückgeschoben, aber Steinmann sprach gelassen weiter. »Keinen Wein mehr? Man begibt sich jetzt vielleicht aufs Zimmer. In einer halben Stunde ist das Essen bereit. Wenn Sie Ihr Handgepäck mitnehmen wollen, ich mache Licht.« Auf dem weiträumigen Flur im ersten Stock brannte eine kleine Lampe. Die hölzernen Treppen schwangen sich mit ihren schönen Geländern hinauf ins Dunkel. Der Wirt führte mich an eine Tür. Nummer 2 stand dran. Er klapperte mit den Schlüsseln, hielt das Bund nachdenkend eine Weile still, ruckte mit den Schultern, als wenn er seine Absicht geändert hätte, und schloss die Flügeltür von Zimmer Nummer 1 auf. Ich musste also sein Wohlwollen errungen haben und betrat erwartungsvoll die Hauptstube des belgischen Hofes. Zunächst enttäuscht. Lang wie ein Flur war das Zimmer, wirkte dadurch schmaler als es war und besaß nur ein in die linke Ecke gequetschtes Fenster. 2/3 des Raumes lagen hier also tagsüber in Dämmerung. Ich tröstete mich, morgen reise ich ja bei Tage weiter. Wenn Herr Steinmann nicht überall im Hause so sparsam winzige Glühlampen verwendet hätte, würde ich jedoch nicht gleich an Weiterreise gedacht haben. Was für wunderbare alte Mahagonimöbel standen in diesem Raum. Dieses Gerät musste ein Tischler gebaut haben, der an Gott glaubte. Der Wirt sah mich in die Betrachtung des Sofas versunken. Er tippte mir befriedigt lächelnd auf den Arm. »Alt. Alt und gut. Auf dem Sofa hat sie gesessen.« Dabei wies er auf einen Kupferstich an der Wand. »Wer ist das Mädchen?« »Die Prinzessin Charlotte von Frankreich, Marie-Therese Charlotte, die Tochter der Marie-Antoinette, in Gefängniskleidung. So hat sie im Temple gesessen, als ihre Eltern hingerichtet wurden.« »Die? Die hat...« Ich starre den Alten an, ob der etwa dem Alter nach auch noch mit auf dem Gräfplatz gestanden und zugesehen haben könne. Die Geschichte hat mir noch gefehlt in dieser Nacht in diesem Haus. Ich stand hier als ein Mann, der in diesem Zimmer eine Nacht allein zubringen sollte und schlafen wollte. In berechtigter Notwehr suchte ich meine Geschichtskenntnisse zusammen. Aber diese Charlotte war doch die spätere Herzogin von Angoulême. »Die da«, sagte Herr Steinmann kurz und wies auf ein anderes Bild. »Charlotte als die Angoulême nach einem Gemälde von Kreuzinger. Das Bild aus dem Temple zeigte ein zartes, feines Köpfchen. Der brave Maler Kreuzinger aber hatte ein pralles, lebenstüchtiges Frauenzimmer gesehen, das sicherlich umzuspringen wusste mit Herzögen, Kaisern und sonstigen Daseinsmächten. Das sind doch 2 verschiedene Mädchen, Herr Steinmann.« »Wie's scheint, Herr, aber nur die eine von beiden kann die echte Tochter der Marie-Antoinette gewesen sein.« Dunkle Geschichten hinter den geschnitzten Rückenlehnen der Thronsessel. Mich hat das Spüren an altem Holz, in dem der Wurm sitzt, nie ermuntert. Auf frisch geleimten, harzigen Tannenbrettern tanzen unsere eigenen Geschichten eng genug um die Göttin der Gerechtigkeit. Aber ich wollte ja Schlaf finden in diesem alten Mahagonibett. Zu Häupten die beiden Bilder. Allein in großem Haus mit einem uralten Mann, der längst fertig war mit dem Ameisenkrabbeln der Mitwelt. Der Charlotte Bourbon von 1800, der eine Konferenz im belgischen Hof von 1882, der mich und meinen 6-Zylinder-Wagen, der das alles für gleichermaßen gegenwärtig und belanglos vorübergehend nahm. Und dieser Hofdirekteur fügte dem allen noch hinzu, Wenn es hell ist morgen früh, wird der Herr zum Fenster hinaussehen, dorthin zu, übers Rathausdach, gleich neben dem gelben Haus mit den Pappeln, am Bergabhang, da ist ihr Grab. Und auf dem Stein, was für ein Name steht da? Keiner. Man weiß ja nichts. Nur, dass sie hier in diesem Gasthof 3 Wochen mit einem Grafen Wavell im Verborgenen gewohnt hat. Er griff nach der Klinke. Ich schlage an die Flurglocke, sobald das Essen fertig ist. Wenn der Herr pünktlich sein will? Beim Abendessen begann ich, nach den beiden jungen Damen zu fragen, deren Bilder neben meinem Kopfkissen hängen würden. Freilich, ich konnte die Bilder abhängen für die Nacht. Dann staken 2 leere Nägel in der Wand. Und das war noch schlimmer. Ich versuchte, mehr zu erfahren von meinen beiden nächtlichen Nachbarinnen. Herr Steinmann blieb jedoch sparsam mit Worten. »Es ist alles ungewiss«, sagte er. »Aber es schläft sich besser, wenn man weiß, wo der Faden einer Geschichte abreißt. Auch das ist zur Not ein Ende.« Traugott Steinmann lächelte. »Ja so, schlafen. Sie sind noch jung. Um die 50, wie?« Er nickte. »Da will man noch schlafen. Wenn Sie's beruhigt, auf dem Wandbrett in Ihrem Zimmer liegt ein Buch. Ein alter Gartenlaubenband. Da steht was drin über die 2 Schalotten. Ist aber auch lange her, seit das einer geschrieben hat. Und wenn's richtig war zu seiner Zeit, vielleicht schon wieder falsch geworden. Nur die Hauptsache ist in Ordnung. Die kann ich dem Herrn ohne das Buch melden. Die beiden Damen sind seit guter Zeit gestorben und begraben an ihrem Ort. Der Herr kann ganz ruhig schlafen. Gute Nacht.« Leider ist Begrabensein offenbar kein Ende. Jedenfalls beruhigte mich der Steinmannsche Schluss nicht als ein Gute-Nacht-Segen. Ich brannte mir in meinem Zimmer eine Zigarre an, nahm Platz auf dem Sofa, das angeblich der hilflosen Tochter einer unseligen Mutter hingestellt worden war, zur Ruhe auf der Flucht. Ich begann zu lesen. Rasch kam ich nicht voran. Steinmanns Lämpchen hing ganz oben an der Decke. Auf dem Nachttisch fand ich nur einen Leuchter. Eine Kerze verbessert wenig, wenn die Papierblätter vergilbt stockfleckig sind. Das alte Sofa aber hatte wirklich ein gottbegnadeter Tischler gebaut. Ermüdet von der mühevollen Fahrt und der schweren, wässrigen Luft versanken mir in diesen Polstern Gegenwart und Bild wie in dem Treppenbergwerk Traugott Steinmanns Wirt und Gast verschwinden aus Zeit und Raum. Tief in der Nacht schreckte ich hoch. Ein Windstoß, ein aufheulender Sturmruck hatte das Haus gepackt. Der Schnee stob in Schwaden am Fenster vorbei. Die Uhr zeigte weit nach Mitternacht. Ich sehnte mich nach einem Kopfkissen. »Ach so, Prinzessin Charlotte, königliche Hoheit.« Sie sah mich groß an aus dem Bild neben dem Bett. Und wollte ich von der anderen Seite her ins Bett steigen, sah mich die andere Hoheit an. In 3 Teufelsnamen, wie war das also? Ich blätterte wieder in dem vergilbten Buch. Charlottes Vater? Da stieg die alte Schauergeschichte hoch aus ihrem Blutdunst, und ich musste Charlotte suchen in dem Wirrsal. Ihr Vater war Ludwig der 16., ihre Mutter die habsburgische Marie Antoinette. Die Eltern starben unter dem Fallbeil. Und sie selbst? Gewiss ist, dass dem Haus Habsburg die Befreiung Charlottes aus dem Temple gelang. Das Erzhaus gedachte, die unglückliche Prinzessin mit Freude zu empfangen und rasch dem Erzherzog Karl zu vermählen, denn damit brachte Charlotte das Vermögen ihrer Mutter wieder zurück an Habsburg und ermöglichte obendrein verwickelt hinterhältige Ansprüche Habsburgs an Frankreich. Dunkle Geschäfte. Die scherten mich nicht in dieser Nacht. Nahe hielt ich den Leuchter an Charlottes Bild. Ein holdes Mädchengesicht, in Kreuzspinnenweb von Trug und Verrat. Die später offiziell vorhandene Charlotte, ich trat mit dem Licht an das andere Bild, die sah ganz anders aus. Die hat auch den Habsburger Karl nicht geheiratet, sondern den Bourbonen Angoulême. Und die wirkliche Charlotte? Die verschwand in Gerücht und Geheimnis, begleitet von einem Mann mit falschem Namen Wavell und einem Diener Scharre, der kein Diener war. Ich las ängstlich weiter. Figur um Figur tauchte auf um Charlotte, ein Gewimmel fragwürdigen Gelichters. Nicht nur Habsburg sah ich tasten nach der kleinen weltfremden Prinzessin und ihrem guten Vermögen. Verhüllt steht da noch einer im Halbdunkel. Der Bruder des enthaupteten Ludwig, der auch Ludwig hieß, Ludwig der 18. später und der zunächst nichts besaß als einen dicken Bauch, ungeheure Schulden, ein eisernes Gewissen, ferner den legitimen Anspruch auf den Thron und zuletzt einen heiratsfähigen Neffen namens Angoulême. Dieser Mensch brauchte die Tochter der Marie Antoinette noch notwendiger als Habsburg. Freilich war ihm nicht gedient mit einer ahnungslosen Charlotte aus dem Temple, die in Wien hilflos dem Erzhaus verfiel, sondern mit einem Frauenzimmer, das wusste, was Bourbon wollen musste. Wenn dieser Ludwig die echte Charlotte zu vertauschen verstanden, mit einer andern, heimlich und griffsicher, einen Zuschauer hatte er, Talleyrand, der ja seinerseits längst den Nachfolger erspürte für Napoleon. Talleyrand, der so geschliffen fein zu lügen verstand, dass ihm die Schwindler Europas heute noch ihre Verehrung zollen als dem kultiviertesten aller Lügner. Charlotte zwischen diesen tausend Füßlern und Schlupfwespen? Ich begann, hin und her zu gehen und zu rauchen. Der Wind fand Fugen in den alten Fensterrahmen, das Licht wehte auf dem Docht, im Haus knackte zuweilen Gebälk. Je weiter ich las, desto lebensmächtiger wurde das schüchterne Kind in seinem Bilderrahmen. Ich ahnte, altes Unrecht war aufgestanden im Dunkel und versuchte nun den Ausweg ins Menschliche. Wen das Unrecht antrifft, der muß es durch sein Herz hindurchlassen. Das Unrecht saugte sich voll von meinem warmen Blut. Die Schatten der Gekränkten nähren sich am Lebendigen. Du leidest Unrecht? Sei ruhig. Du lebst dich ins Recht. Charlotte, wie begab sich das mit dir, dass du den Rückweg in den Tod über das Leben suchst? »Es ist alles ungewiss«, sagt mein Wirt. Ich stand am Fenster und sah auf den verschneiten Ratsmarkt hinunter. »Bauen wir doch eine Gewissheit aus Märzenschnee. Da unten liegt der Hügel hoch. Da fällt er vom Himmel muldenweise auf den Frühling. Er tut sehr winterlich, aber wir müssen eilig bauen.« Falscher Schnee schmilzt schnell und Märznächte laufen rasch in den Morgen. Also, Charlotte, wie wollen wir, dass es gewesen ist? Ende von Abschnitt 1, gelesen von Hokuspokus.